Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist immer schön, wenn man jemanden hat, der sich was anschaut, damit ich das nicht machen muss. Und in diesem Fall ist es der Tennisprophet Andreas Durieux gewesen. Und er ist es immer noch, der sich dieses, ich sag jetzt gar nichts, ich will kein Präjudiz schaffen, dieses Match zwischen Aryna Sabalenka und Kyrgios in Dubai am Sonntagabend angeschaut hat. Er steht noch direkt unter dem Eindruck dieses Matches. Und Andi, welchen Eindruck hat dieses Match bei dir hinterlassen?
Servus, lieber Jens Huber, danke, dass wir uns jetzt unterhalten. Ich hoffe, Weihnachten war schön und in dieser vermeintlichen Zwischensaison. Man ist ja dann doch immer gespannt mit diesem Kampf der Geschlechter. Übrigens wollte ich zu deiner Einleitung noch sagen, vice versa. Ich habe dafür nichts von diesem Slalom mitbekommen. Wenn du mir den nachher erzählst, bin ich auch froh. Aber womit wollen wir anfangen, Jens?
Naja, der Slalom hat darunter gelitten, dass die Piste am Semmering jetzt nicht in einem Traumzustand war. Und es hat, glaube ich, 47 Ausfälle gegeben oder 46. Und das muss man erst einmal zusammenkriegen in einem Weltcuprennen. Und Michaela Schifrin hat knapp aber doch dann auch den 5. Slalom in Folge gewonnen. In der Saison 2025-26. Mehr gibt es kaum zu sagen. 4. Platz Liensberger, 5. Platz Truppe. Ja, das ist die Kurzzusammenfassung.
Mhm. Also von der Ausgangsposition, ich spreche für uns beide, glaube ich, traue ich mich zu sagen, dass du, also ich habe mit einem Sieg von Schifrin gerechnet und du bestimmt mit einem von Kyrgios. Es ist übrigens 6-3, 6-3 für ihn ausgegangen. Oder hast du irgendwann einmal nur gedacht, dieses marginal kleinere Feld, was also ein bisschen lustig ausgeschaut hat, verzerrt, aber es ist nicht mehr als, sagen wir, 30, 40 Zentimeter die Seitenlinie nach innen, die Grundlinie ein bisschen weiter vor. Irgendwer hat ausgerechnet, 9% wäre der Bewegungsvorsprung von Männern gegenüber Frauen. Also das nur dazu zu sagen. Aber meine Frage ist ja, hast du irgendwie gezweifelt, dass das Kyrgios nicht gewinnen würde?
Ja, ich habe nicht, die haben den gleichen Agenten. So, jetzt bin ich kein Verschwörungstheoretiker, aber wenn die den gleichen Agenten haben, da wird ja vorher über dieses Match geredet worden sein. So, und was macht man dann aus, ja? Sagt man, Nick, pass auf, das ist eine Showveranstaltung, servier 8-mal von unten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir so wenig Gedanken auch drüber gemacht, weil ich beide Protagonisten nicht mag.
Ja.
Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich nicht die 5,90 Euro, wie viel es gekostet hätte, bei Sportdeutschland TV ausgebe. Aber ich lasse es von dir gern nacherzählen. Ich habe mir ehrlicherweise, ich habe es nicht gewusst, aber natürlich, ich meine, Kyrgios, der auch noch einigermaßen fit ist und ich lese, dass er schon Mitte des ersten Satzes so gepumpt hat, dass der Verdacht nahe lag, dass er nicht fit ist. Aber wenn er einigermaßen fit ist, wird es natürlich der Kyrgios gewinnen, weil er ganz anderes Tempo gewohnt ist als das, was Sabalenka spielen kann und sich ja einfach mehr Waffen hat.
Naja, du hast schon sehr viel gesagt, was natürlich auch tatsächlich so gewesen ist. Und am Ende der Antwort dann doch das Ja. Also ja, er hat es gewinnen müssen aus deiner Sicht. Ne?
Ja. Das schon, ja.
Ja, also wenn ich
jetzt. Aber es ist wurscht im Grunde genommen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.
Ja, genau. Und das ist auch mein Eindruck. Also, wenn du mich fragen würdest, wir haben ja schon gesprochen, auch letzte Woche, es gab übrigens drei halbwegs offizielle solcher Schaukämpfe. Ich habe vergessen gehabt, dass der Herr Bobby Riggs im 73er-Jahr ein paar Monate, ein halbes Jahr vorher, die Margaret Court gewonnen hatte, 6-2, 6-1, und der Herr Riggs in seinen 50s war. Ja. Okay, dann danach wissen wir schon, die Billie Jean King hat dann den Riggs vermöbelt, was für das Damen-Tennis angeblich so wichtig war weltweit. Es war trotzdem nur ein Schaukampf, finde ich, aber gut, mag so gewesen sein. Und dann 92 Konas Navratilova. Es waren bei all diesen, ich weiß nicht einmal, ob es irgendein Handicap gab. Ich glaube nicht damals vom Platz her, das traue ich mich zu sagen, in diesen 70er Jahren. Da war das später dann Konas Navratilova, wenn ich mich richtig erinnere, ein Aufschlag Konas nur. Und das Doppelfeld hat er bespielen müssen. Das hat auch nicht gerecht. Also es ist, da geht's ja schon mal los. Dazu muss man sagen, Navratilova war auch schon älter, Connors auch. Und jetzt, wenn man ganz realistisch ist, und das ist halt so, nichts gegen die Damen, die sonst vieles besser können als die Männer, aber sie können eines nicht, nämlich ihren natürlichen Nachteil, die Physis betreffend, der sich halt in jedem Sport auswirken muss, da kompensieren. Das geht nicht. Und was ich nicht verstanden habe, das war auch die Quintessenz. Jemand, das angehört, war übrigens ein Genuss. BBC hat das übertragen und ich mag sehr gern immer schon. Die Annabel Croft, also ich weiß nicht, wer sie noch kennt, war eine mittelmäßig gute Spielerin, ist aber natürlich eine Riesennummer, weil sie sehr gut leider nur in UK immer kommentiert. Ich höre mir das oft gern an. Und aber auch dort bei sowas Ähnlichem wie Dancing Stars mitgespielt und. Also die ist sehr weit anzusiedeln und ich finde, die hat eine gute Expertise. Und auch sie hat gesagt, der eklatanteste Unterschied war, beide hatten nur ein Service und das Service vom Kyrgios. Das ist Jens mit einem Schnitt gekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Sabalenka, also das war schon offensichtlich auf Ernst. Das ist nicht alles sehr ernst zugegangen, aber das schon. Der hat serviert einen Kick, immer ganz, ganz hinaus, so wie gegen Nadal und Co., nur war der Return dermaßen schlecht und die Sabalenka hat schon nicht mehr gewusst, wo sie sich hinstellen soll. Und der Nick hat natürlich, wenn er da ein bisschen entspannter spielen kann, so viele Vorteile. Und wenn du sagst Fitness, das war schon ein Punkt, hat mich sehr gewundert, haben die dann auch angesprochen, das war jetzt ein Showkampf. 3-3, eine knappe, sagen wir, eine gute Stunde mit so Breaks dazwischen und irgendwelchen Geschichten, um vermeintlich Stimmung zu machen. Show, finde ich, war es keine. Also vom Unterhaltungswert sehr bescheiden. Aber was Sache war, und das haben die auch gesagt, man hat es auch gesehen, nach 20 Minuten war der Kyrgios waschelnass. Ich frage mich, wovon? Weil der musste natürlich weniger laufen. Der hat das immer, finde ich, unter Kontrolle gehabt. Und nachher war auch eines, man hat dann die Sabalenka, die viel zu viele Fehler auch machte und die natürlich nicht annähernd so einen Spielwitz hat wie der Kyrgios. Der schon, also das muss man sagen, ist ja auch auf der Herrentour so, der spielt dermaßen unberechenbar und da finde ich wieder, hat die Frau Croft einen harten Ausdruck gebracht, weil die hat nämlich von Junk-Tennis gesprochen und Junk heißt Müll. Ich finde, das ist gar kein Müll. Im Gegenteil, das ist Talent pur, dass der halt durch seine Andersartigkeit einfach drin hat und das spielt sonst keiner so. Also ich finde das einen Riesenvorteil. Und mit sowas bist du auf der Damentour nie konfrontiert. Ja. Jetzt war es dann so, er war zwar Break hinten im zweiten, der erste eigentlich glanzlos Fahrt, bis 3-3 war es gleich im ersten, dann irgendwie, dann hat die Sabalenka natürlich auch Doppelfehler, kannst du nicht sagen, aber Servicefehler gemacht, die ja direkt auf Fehler waren und dann irgendwie war es gleich 6-3. Und zu Beginn des zweiten hatte ich den Eindruck, der Kyrgios überspielt es jetzt, vielleicht nicht ganz unabsichtlich, hat ein paar Fehler gemacht, zu viele Stops und so. Aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass der irgendwie nur in Gefahr gerät. Aber das ist schon für mich bedenklich, wenn, nämlich er hat genannt für Brisbane, das ist nicht mehr sehr lang, ich glaube 2 Wochen. Und der ist gar nicht fit. Also der spielt dort Einzel und Doppel, hat er genannt. Und dann ist er noch offen. Ich glaube, die Wildcard würde er bekommen beim Australian Open. Aber da muss ich sagen, puh. Wenn der da in einer Halle in Dubai, wo es nicht, glaube ich, sonderlich heiß war, auch von der Stimmung her nicht, schon so schwitzt, na sehr was. Aber also versäumt hast nichts, Jens. Ja,
ich habe nur gehört, dass irgendein Kommentator gesagt hätte oder Kommentatorin, ja, die Halle ist ausverkauft mit 6.000 und die Kapazität der Halle war aber 15.000. Da fängt schon einmal an und ich glaube, Best of Five. Ich meine, der Kyrgios hat ja letztes Jahr nach den Australian Open schon gesagt, dass er sich im Best of Five nicht mehr sieht. Jetzt hat er im Grunde genommen ein ganzes Jahr nicht gespielt. Er ist sicherlich kein Trainingsweltmeister, aber wenn man jünger ist, dann kann man manche Sachen kompensieren. Also gut, vielleicht haben die Australian Open eine Wildcard übrig, die sie wirklich nicht brauchen oder niemanden wissen, dem sie es andrehen können. Aber das ist natürlich rausgeschmissenes Geld, hätte man früher gesagt. Er nimmt das Geld wahrscheinlich gerne. Er wird auch wahrscheinlich für diesen Sonntagabend ordentlich entlohnt worden sein. Aber viel reisen wird er wahrscheinlich nicht können, was ja logisch ist, weil er ein dreiviertel Jahr nicht gespielt hat und per se jetzt nicht der Typ ist, der sich nach so einer langen Pause da wieder reinarbeitet. Nie gewesen. Wahrscheinlich hätte er sich dann wieder verletzt. Ja, also schwierige Geschichte.
Ja, das sehe ich genauso wie du. Also es ist, schau, für mich hat sowas keinen Sinn. Warum nicht? Weil jede Spielerin, die halbwegs ehrlich ist, von Bartoli, die auch schon jetzt Mitte, Ende 40 ist, über andere, die auf der Tour sind. Und wenn die ehrlich sagen, sie haben gegen jemanden, der nicht einmal in der ATP-Weltrangliste der Herren ist, sondern vielleicht am Sprung ITF und so, der noch keinen Punkt hat, sie haben dort keine Chance. Was soll das? Du müsstest den Kyrgios spielen lassen, wann der 50 plus ist. Ich behaupte jetzt ins Blaue sogar der Tommy Haas mit 47, der übrigens den Team völlig zu Recht abgezogen hat, der 16 Jahre jünger ist oder 14, 15. Also irgendwo, weißt du, wann da nicht Bobby Riggs, okay, der war 50 plus. Kann man sagen, weil es ist jetzt spannend, ist irgendwo knapper beieinander, ja. Aber wenn dann die Sabalenka auch noch teilweise verkrampft ist und nicht, also von Absprache bin ich mir nicht sicher. Das war nicht notwendig, weil da war zu groß ein Klasseunterschied und das rechne ich dem Kyrgios wieder hoch an, dass es der nicht in ein Match-Tiebreak hat kommen lassen. Er hätte es ja verbrädeln können und dann halt, damit die Leute schon, aber es war schon immer irgendwie, es hat mir dieser freudvolle Effekt gefehlt. Von spielerischer Intuition ja, das würde übrigens auch der Sabalenka gut tun, die dann versucht hat, den ein bisschen zu spiegeln, auch mit solchen Schlägen, womit er nicht gerechnet hat und die waren super. Also in puncto Spielwitz etwas einzubauen, weil ihr ja alle, ich finde zu Recht, auch vorwerfen, die haut immer nur viel zu viel drauf und erschießt sich letztlich. Also wenn da Finesse wäre, auch ein strategisches Bewusstsein, wann spiele ich welchen Ball, da könnte der Kyrgios sie, glaube ich, coachen, wenn sie das wollte. Aber das steht nicht zur Diskussion. Also das wäre, ich finde, insofern könnte sie ihr ganzes Repertoire dahingehend schon sehr bereichern. Weißt du, wenn's einmal, und dann hat man natürlich gesehen, okay, zweiter Aufschlag, eine Dame. Ich meine, den kann der Kyrgios jedes Mal fressen, wenn er will. Er wollte nicht. Aber da hast du schon gesehen und umgekehrt bringt die kaum einen Kick zurück von ihm. Und da kann er ans Netz rollen mit irgendeinem Sessel und dort Service-Volley spielen. Also solche Unterschiede sind halt dann eklatant. Ich weiß nicht, was es bringen hat sollen. Es schien mir sehr gut besucht. Ausverkauft kann ich dir nicht bestätigen. Es war in der ersten Reihe der Herr Ronaldo, den du nur noch schwer erkennst. Der hat fast zwei Sessel gebraucht. So ist er mittlerweile auseinandergegangen. Und der Kyrgios, das hat mich, also ich übertreibe jetzt nicht. Das wäre so, als wäre der in meinem Alter, sage ich jetzt einmal, der ist zwischen den Ballwechseln geschlichen, dass du echt glaubt hast, dem geht irgendwo seltsamerweise die Luft aus.
Ja, schön, dass du das ansprichst, diese Exhibition, die es da gegeben hat in Ischgl, dieses Turnier, weil genau so viel Relevanz hat für mich das Ergebnis dieses Matches, wie dass der Tommy Haas dort gegen Dominic Thiem gewonnen hat. Es ist wurscht, ja, es ist wurscht. Also da kann man jetzt, und ich glaube auch, gut, vielleicht war 1973 war eine ganz andere Landschaft und mit dieser Vorgeschichte, wo du sagst, Bobby Riggs hat gegen Margaret Court ganz klar gewonnen. Ich habe den Film auch gesehen, ob der jetzt 1:1 den Tatsachen entspricht, weiß ich nicht, aber Bobby Riggs hat dieses Spiel gegen Billie Jean King überhaupt nicht mehr ernst genommen. Ist dort wohl auch leicht illuminiert angekommen, so zumindest war mein Eindruck im Film, aber auch das hat er nichts bewiesen. Was soll das beweisen? Ja, es war gut damals für die Aufmerksamkeit vom Frauentennis und ich glaube, dass ab diesem Jahr oder spätestens ab dem nächsten Jahr hat es ja Equal Prize Money bei den US Open gegeben. Wunderbar, also Billie Jean King ist über jeden Zweifel erhaben, was ihre Vorreiterrolle angeht. Aber dieses Match jetzt hier zwischen Sabalenka und zwischen Kyrgios, zwei notorische Selbstdarsteller und Darstellerinnen, es ist die mich in meinem Innersten aufregen, obwohl ich wirklich ruhiger werden wollte. Das ist für mich gleich relevant, wie wenn Tommy Haas in Ischgl beim Schaukampf gegen Dominic Thiem gewinnt. Nämlich super, dass es Leute gibt, die so unfassbar viel besser Tennis spielen können als ich. Aber das ist wie Biathlon im Münchner Olympiapark. Solange es keine Weltcup-Punkte dafür gibt, kann ich die Veranstaltung als solche sagen, gelungen oder nicht gelungen. Aber ich kann es sportlich nicht ernst nehmen, weil, ja, geht ja um nichts.
Also ich habe natürlich auch so wie du persönliche Standpunkte, wer ist mir sympathischer, wer nicht. Wenn ich das einmal beiseite lasse, muss ich schon sagen, dass der Kyrgios natürlich extrem polarisiert. Das ist immer gut für eine wirtschaftliche Umsetzung. Und bei der Sabalenka reiben sich, glaube ich, auch, also scheiden sich auch die Geister. Und deswegen war das vielleicht ganz gut. Was ich noch sagen möchte, ist, dass natürlich nichts gegen das Dubaier Publikum, das sich ja, wie wir wissen, mehrheitlich aus Amerikanern und englisch sprechenden internationalen rekrutiert, ein paar Scheichs daneben, die man auch gleich erkennt als solche. Aber für den typischen Dubaier ist ja das nichts. Also das war natürlich auch sehr gedämpfte Stimmung. Ja. Keiner hat gewusst, was erwartet dich da. Früher habe ich gewusst, okay, es gab auch einmal, mir ist noch was eingefallen, Jens, weil ich da wirklich ja auch jedes Mal dabei war, in St. Anton am Adelberg noch, im Zuge dieser langjährigen Exhibition, die ISO Speed Trophy, dann Telering Trophy und was weiß ich, wie geheißen hat, bevor sie dann einging, schätzumativ vor mindestens 10 Jahren. Dort war einmal, hat man sich was einfallen lassen und hat den Bruder von der Patricia Meyer, den vielleicht viele noch kennen, ehemalige Top-100-Spielerin aus Tirol, der Bruder, der recht geschickt war, der war so am Sprung zum Profi, gegen die Pettisch niederspülen lassen, eine ganze Partie. Und da ist nämlich Folgendes passiert, der Bärsch war noch relativ jung und hat gewusst, das darf er nicht verlieren. Da ist natürlich auch am Vorabend, man hat Partys gehabt und so weiter. Also ich weiß nicht, wie fit, aber ich habe kaum jemanden einmal so nervös spielen sehen. Und auf der anderen Seite so cool die Party damals, wie man eigentlich gesagt hat, weil sie ja Schweizerin ist. Der, das dann gewonnen wurde durch das Komplettversagen, nervlich nämlich, vom Herrn Meyer, ich habe den Vornamen vergessen. Jedenfalls, also Meyer-Achleitner, was die Patricia Meyer-Achleitner hieß sie am Schluss. Und deren Bruder war halt ein recht großes Talent. Und der hat, glaube ich, auch dann nicht zuletzt deswegen, das war ein Knacks in seiner Karriere. Ich sage das, der ist jetzt der Trainer irgendwo in der Schweiz, aber halt Tennistrainer und kein Profi geworden. Auf jeden Fall, also das ist natürlich, je nachdem, wie ernst du das nimmst, aber wenn der ein bisschen ruhiger spielt, hat er die Schnieder keine Chance. Die Schnieder hat nur damals, das war der Unterschied zu heute, die hat halt keinen Fehler gemacht. Ja? Und der war so nervös, dass er sich dahin gezittert hat. Und mit jedem Lacher der Leute, die zuerst glaubt haben, das ist ausgemacht, ist sie stärker geworden und er schwächer. Aber das passiert einem Kyrgios ja nicht. Ja? Also ich finde, ich weiß nicht, sie haben sich dann auch den Kopf zerbrochen, das Kommentatorenteam und eine Art Kurzanalyse, ob so etwas in ein Format, jetzt nicht auf der Tour, aber sagen wir einmal, vor einem Grand Slam, ein, zwei Tage, ob man das installieren könnte. Und da war die Meinung schlechthin in Wahrheit nicht. Also vor allem nicht, wenn die ungefähr gleich alt sind und der Mann noch ein bisschen normal spielen kann. Der muss nicht einmal fit sein, wie man gesehen hat.
Ja, gut. Ich war auch vor diesem Mix-Doppel skeptisch, das hat mich gut unterhalten bei den US Open, dass dort dann eben tatsächlich Vavasore und Errani, ich hätte es nämlich nicht gedacht, weil ich gedacht habe, okay, die Einzelspieler, zum Beispiel Fritz Rybakina, die im Doppel natürlich bei Weitem nicht so gut sind, aber wie schlau das Vavasore und Errani gespielt haben, das hat mich echt überrascht und fast begeistert irgendwie, aber natürlich danach, wenn die Errani sagt, wir haben das für alle Doppelspieler gewonnen und da muss es doch fürs Mixed immer 1 Million Preisgeld geben, muss ich auch sagen, das ist nicht verstanden. Ja? Diese 1 Million Preisgeld hat es nur gegeben, weil eben Alcaraz und Raducanu gespielt haben, weil wenn die normalen Mixed-Doppel dort spielen, dann interessiert das kein Schwein in der Woche davor und dann wird es eben nicht live im Fernsehen übertragen oder irgendwo im Stream meinetwegen und dann wird nicht im Arthur Ashe Stadium gespielt, das dann auch gut gefüllt ist. So, und
Da möchte ich dich jetzt fragen. Ich möchte nachfragen. Du hast einen schönen Aspekt aufgemacht. Man muss aber jetzt natürlich auch genau hinschauen. Warum? Weil da spielt Herr mit Dame gegen Herr mit Dame. Also völlig ausgeglichen. Da brauchst du keine Regeln ändern, da musst du nichts machen. Vielleicht war es sogar so, dass es, ich weiß es jetzt nicht, du hast es ja gesehen, aber man hat ja davor auch gesagt, na ja, das wird nicht ankommen, weil das ist das erste Mal, dass das in so einem, sagen wir jetzt einmal, Kurzformat eigentlich vorn weggespielt wird, ein offizieller Mixed-Bewerb eines Grand Slam-Turniers. Für mich noch immer ein No-Go, aber jetzt sag du, von diesem Show-Effekt und so, ich glaube, das war ja dann gar nicht so schlecht, oder?
Na, es war sehr gut. Also von der Stimmung her war es sehr gut. Wie gesagt, das Ergebnis war ja auch spannend, dass dann Vavasora und Errani tatsächlich, und du hast gesehen, die wissen einfach, wie man doppelt spielt. Die haben eine Taktik gehabt und die Einzelspieler, ich glaube, im Finale war es gegen Świątek und gegen Rüd, glaube ich, bin mir eigentlich relativ sicher. Beides ja eigentlich keine, vor allen Dingen der Rüd, kein wahnsinniger Doppelspieler. Aber die Stimmung war gut und, aber noch einmal, dieses Interesse war eben nur da, weil du Alcaraz, Taylor Fritz auf der Männerseite, Rüd, der Sinner hätte ja auch spielen sollen und bei den Frauen auch die Besten eigentlich, also vielleicht nicht alle, aber von den Top Ten, keine, also die Goff hat nicht gespielt, aber ich glaube 7 oder 8 von der Top Ten. Es war unterhaltsam, es war gut. Ich bin gespannt, ob sie es wieder machen werden. Ich dachte, dass die Australian Open das kopieren, aber die machen jetzt was anderes. Da muss ich mir erst einlesen, was genau die machen. Aber vielleicht ist das halt auch der besondere Fall gewesen in New York, dass halt wirklich die vom Sommer schon da sind. Da war natürlich die Geschichte mit dem Cincinnati-Finale am Montag, Sinner gegen Alcaraz, wo der Sinner dann krank war. Und am Dienstag ist schon der Mixed-Wettbewerb losgegangen. Das wird im nächsten Jahr ja anders sein, also 2026, weil da wird Cincinnati wieder am Sonntag zu Ende gespielt. Guter Versuch. Schauen wir mal, ob es beim zweiten Mal, wenn es dann ein zweites Mal gibt, wieder so gut besucht ist.
Ja, was mich ein bisschen wundert, und das ist halt, was ich nicht verstehe, weil ITF ist ITF und das muss, finde ich, wenn, dann einheitlich sein. Bei jedem Grand Slam-Turnier, da darf nicht jeder machen, was er will. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Dann sage ich, okay, überall. Wir haben 4 Grand Slam-Turniere, alle gehören mehr oder weniger einem Weltverband an. Aber warum dürfen noch immer, die dürfen das machen so als Halbshow? Egal, ob es jetzt gut ankam oder nicht, oder muss ich das für mich überall einführen und dann brauche ich mir auch nicht als Fan, weil dann ist es natürlich schon toll, den Aspekt hervorzuheben, den du auch gesagt hast, dass natürlich dort Worldstars spielen, auch von den Herren. Für dieses halt dann, sagen wir, auch einspielen unter Wettkampfbedingungen. Soll sein, aber top besetzt, warum nicht ein bisschen eine Show sozusagen zum Ankick? Das gefiel mir wiederum sehr gut. Nur, ich hätte es gerne einheitlich und nicht, ist es jetzt, vielleicht ist es wieder, weil ich, aus meiner Sicht hätte das auch gar nicht so passieren dürfen, so unterhaltsam es dann wahrscheinlich war. Aber jemand muss, wenn, müsste es weltweit sein, finde ich gleich, weil ich ändere ja auch nicht die Regeln auf Holodero und sage jetzt, okay, ich bin US Open, heuer spiele mir ohne ersten Aufschlagsturnier. Geht auch nicht.
Naja, ich überlege jetzt gerade einmal, wie ist es vor den French Open? In der Woche vor den French Open ist es 500er Turnier in Hamburg. Die haben den Zverev jetzt schon bestätigt. So, es würde also, wenn in Wimbledon das gleiche in Roland Garros das gleiche stattfände, würden die ja konkurrieren jetzt beim Teilnehmerfeld, zum Beispiel mit Hamburg, was ein 500er ist. Und ich glaube, Genf ist gleichzeitig das 250er Turnier, wo der Djokovic in diesem Jahr gewonnen hat. Das wäre schon einmal schwierig. Dann hast du vor Wimbledon ist Bad Homburg auch ein 500er Turnier, wo auch gute Frauen spielen. 3, 4 aus den Top 10 wahrscheinlich. Damit würde dann Wimbledon konkurrieren. Und bei den US Open ist halt diese nicht einmalige, aber ja vielleicht doch einmalige Situation. Da gibt es Winston-Salem mit komischerweise einem 48er Raster, aber das nimmt dann außer dem Sonego keiner ernst. Und bei den Frauen spielen sie, glaube ich, in Cleveland.
Der Jürgen Melzer hat das einmal gewonnen.
Also Entschuldigung, ja. Ja, Entschuldigung, Jürgen, ja. Ich weiß, du hörst uns. Ja, nein, ist ja okay. Aber es ist halt bei den US Open das Einzige, wo es einfacher ist, glaube ich. Und wenn jetzt, gut vor Australien, sind auch ein paar Einführungsturniere, 250er nur. Vor Roland Garros, glaube ich, ist es unmöglich, eben aufgrund dessen, dass da ein 500er ist und der 250er das gute Antrittsgelder zahlt in Genf. Und vor Wimbledon WM zum Beispiel die Kollision mit Bad Homburg und dann ist Eastbourne für die Männer zwar, wo der Fritz im letzten Jahr gewonnen hat. Und weil du sagst einheitlich, erinnern wir uns bitte dran, wie lang es gedauert hat, bis sich die vier Grand Slam Turniere darauf geeinigt haben, wie ein fünfter Satz zu Ende gespielt wird. Nämlich bei 6-6 mit diesem Champions Tiebreak. Das hat ja auch 5-6 Jahre gedauert.
Ja, du hast völlig recht. Es heißt übrigens Match Tiebreak in Wirklichkeit, aber das bist nicht nur du und das ist ja auch kein Fehler mehr. Nur hat man zu oft Champions Tiebreak gesagt. Warum? Weil es als erstes auf der Champions Tour verwendet wurde. Aber offiziell heißt es Match Tiebreak, weil es das Match entscheidet. So, jetzt habe ich mir wieder oberlehrerhaft wichtig gemacht. Aber auch das habe ich schon nicht verstanden. Weil da sagt der eine das, der andere das. Was ist? Wir führen das ein, Punkt, aus, Punkt, Schluss. Keine Diskussion. Ja, wir spielen ja auch nicht mehr dort mit gelben, da mit weißen Bällen, dort mit grünen. Was so? Wo soll du's? Wie immer der Hans Kranke notiert wird. Wo soll du's?
Ja, von Alex Christan übrigens. Und die beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Wie wir vor vielen Wochen in einer Ö3-Sendung gelernt haben. Ja, und dass auch bei den French Open noch Linienrichter eingesetzt werden und Linienrichterinnen natürlich. Auch ein bisschen weird. Und auf der anderen Seite, dass jetzt die Australian Open mit dieser Professional Tennis Player Association ein Abkommen gefunden haben. Keiner weiß, was genau da drin steht, aber die haben sich irgendwie geeinigt. Und Wimbledon, die US Open und die French Open, die sagen wieder, ja Moment, wir wollen dieser Lawsuit, der gegen uns, also diese Klage, die eingebracht wurde, ist kompletter Humbug.
Die Moment, gehen, wir entschuldige, jetzt an. Ich weiß es wirklich auch nicht, wie viele da hören. Da bin ich blauäugig, worum geht's da jetzt?
Naja, diese Professional Tennis Player Association von Novak Djokovic und Vasek Pospisil gegründet, hat ja die ATP geklagt, die WTA geklagt, die ITF geklagt und alle vier Grand Slam Turniere, dass das Ganze eine kartellartige Veranstaltung wäre und dass die Spieler, ich glaube, es geht darum, dass die Spieler größeren Anteil am Umsatz haben, mehrere Dinge. So, und vor allen Dingen auch diese alte Geschichte, die ja immer wieder Spieler aufbringen, dass sie bestraft werden von der ATP, wenn sie Turniere nicht spielen oder dass sie gezwungen werden, Turniere nicht zu spielen. Also, dass sie gezwungen werden, Turniere zu spielen. Und wenn sie nicht spielen, werden sie bestraft. Ja. So, naja, gut, das ist natürlich der Hintergrund. Wenn du als Mann tausender Turniere nicht spielst, dann wird dir pro fehlenden tausender Turnier 25% von diesem Bonus abgezogen. Und wenn du also 4000er versäumt hast, so wie es Jannik Sinner in diesem Jahr gemacht hat, weil er gesperrt war für drei und bei einem hat er nicht gespielt, nämlich in Toronto, hat er halt keinen Bonus bekommen. Und das sagt ihm jemand wie Alex de Minaur, ja, wir werden gezwungen zu spielen, weil sonst werden wir bestraft. Na, kann man natürlich so drehen. Aber die PTPA hat eben eine Klage eingebracht, und zwar an drei verschiedenen Standorten, in New York und zwei in Europa, zu verschiedenen Dingen. Aber es geht eben hauptsächlich darum, dass das Ganze eine Kartellveranstaltung ist, die ganze ATP-Tour. Und jetzt ist vor einer Woche die Meldung gekommen, dass die Australian Open, nicht die anderen drei Grand Slam Turniere, aber die Australian Open haben sich geeinigt mit der PTPA. Man weiß nicht genau worauf, aber die haben sich offenbar geeinigt. Und die anderen drei Grand Slam Turniere sagen nein, die ganze Klage ist natürlich immer noch Humbug und die sollte verworfen werden. Und da kann ich gar nicht ins Detail gehen, weil ich die Details nicht kenne, aber das unterstreicht nur, dass diese vier Turniere eben nicht an einem Strang ziehen. Wenn die Australier wieder irgendwas machen, wo die anderen vielleicht gar nicht drüber informiert waren und denen ein bisschen das Hackl ins Kreuz schmeißen, ja, das funktioniert so nicht. Ja. Aber bitte, so ist die Tenniswelt.
Danke für die Erklärung. Aber siehst du, das ist das, was ich übergeordnet meine. Ich muss mich vorher einigen und dann spielen wir alle Turniere bitte so. Ja. Wo ist das Problem? Und das fällt mir ein bisschen, weil ich will nicht jedes Mal nachgoogeln müssen, wie ist das jetzt dort. Also du weißt, so nah bin ich nicht mehr dran, aber bei Grand Slam Turnieren, die doch eigentlich immer sehr konservativ behaftet waren von allem, wo man sich seinerzeit schon aufgeregt hat, wie kann es Wimbledon wagen, nach eigenem Gutdünken zu setzen, weil das auf Rasen halt, ich finde, auch so gehört. Also dagegen habe ich nichts einzuwenden gehabt. Aber ja, kann man auch sagen, das ist eigentlich alles irregulär gewesen, weil die haben jahrelang eine Setzung gemacht, die nicht der Weltrangliste entsprach und sonst niemand. Überall anders haben sie gespielt nach Welt. Also allein solche Sachen schon, denke ich mir, das geht nicht. Da müsste übergeordnet eine starke Hand her oder jemand, der sagt, pass auf, wir machen uns das aus, bitte so und nicht anders. Dieses Jahr für alle, alles gleich für alle, finde ich. Oder siehst du das anders?
Ja. Ja, ich meine, das Mixed-Doppel ist mir ehrlich gesagt wurscht. Wurscht, ja.
Also, Darf ich was sagen? Ich habe jetzt gesehen einen Sketch. Ich kann es natürlich, ich bin immer schlecht im Witze nacherzählen und so. Aber wie heißt der? Nicht der Hader, der andere. Oder ist es eh der Hader? Nein, der Josef Hader ist... Ja, danke, du sagst es.
Alfred Dorfer. Genau.
Ja, richtig. Der Alfred Dorfer in seinen jungen Jahren hat so vor sich hin philosophiert und plötzlich ist er lieb wieder in irgendeinem Theatermonolog und da ist er also so philosophiert so vor sich hin und da sagt er, ja, also die Asiaten haben uns ja jahrzehntelang was, Jahrhunderte voraus gehabt, weil dort gab es die Yin und die Yang und in Österreich keiner was. Inzwischen aber hat sich das gedreht, weltkulturpolitisch, weil die ganzen Asiaten haben nur Yin und Yang. Und wir haben Yin und Yang und Wurscht. Dadurch haben wir den Kulturvorteil, haben jetzt wir. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.